dieser Berg wird irgendwann unter sich kollabieren. Das ist keine Frage des Ob, da widerspricht auch keiner mehr, sondern nur noch eine Frage des Wann. Umso wichtiger, dass sich Leute hinstellen und den Mund aufmachen, denn wenn es keiner mehr macht, dann hat die Gegenseite genau das erreicht, was sie wollte, dass alle schweigen und stillschweigend das akzeptieren, was kommt. It's a one-way road. Ja? Das ist eine Einbahnstraße, in die das reingeht. Und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ich glaube, die Masse wird da ins offene Messer reinlaufen.
Erstmal wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt, trotz des schönen Wetters. Aber eines möchte ich euch schon mal vorweg sagen, es wird sich lohnen, und zwar in jeder Sekunde. Wir haben wieder Mehrwerte und hier, ja, ich bin ganz dankbar und vor allem auch stolz, dass wir heute das erste Mal Philipp Hopf bei uns dabei haben. Und Philipp dürfte dem einen oder anderen ja schon ein Begriff sein. Er hat ja mit Schlagzeilen in den letzten Monaten durch seinen Podcast, aber auch immer wieder mit seinen Videos dafür gesorgt, dass viele Menschen auf ihn aufmerksam wurden. Er ist nicht nur Finanzexperte, Analyst oder Unternehmer und Geschäftsführer, sondern auch ein ganz toller Mensch und Freund, das kann ich mal so sagen. Und deswegen möchte ich Philipp hier mal hereinbitten. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du dabei bist und dass du dir heute mit mir die Zeit nimmst. Hi.
Dominik, ich grüße dich. Ich freue mich auch. Ich bin wirklich gespannt auf die ganze Geschichte heute. Ich muss sagen, es ist alles schon super professionell, wie das bisher abläuft. Ich bin sehr, sehr erstaunt und ich finde das klasse. Und ja, ich lasse mich einfach jetzt mal treiben in diesem Abend und schau, wie es läuft.
Was ist denn für dich eine Enteignung? Also was würdest du als Enteignung bezeichnen?
Und ich würde mal sagen, wenn jemand oder etwas jemand anderem etwas wegnimmt, es wird enteignet. Ja. Was wir hier aber jetzt im Grundgesetz sehen, Artikel 14 der Bundesrepublik Deutschland, ist ja eine Enteignung. Das ist jetzt die Definition hier, Artikel 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Das ist ungefähr so, wie aktuell gerade gesagt wird. Alles, was wir machen, machen wir zum Wohle der Demokratie. Demokratiefördergesetz fällt mir hier gerade auch ein. Also genau die, die Demokratie am meisten bekämpfen, behaupten sie zum Fördern. Und hier werfe ich einfach mal ein, wenn hier einer behauptet, dass man anderen etwas wegnimmt zum Wohle aller, obwohl allen etwas weggenommen wird, das ist ja ein Oxymoron, das kann einfach gar nicht stimmen.
Ja, das kleine Wörtchen zum Wohle der Allgemeinheit, dieser Begriff, diese Kombination aus Begriffen ist ein extrem dehnbares Wort. Was sind denn Allgemeinwohle-Dinge? Sind das in Zukunft irgendwelche Klimamaßnahmen? Sind das Steuern? Was ist das? Ja? Und ich glaube, genau darauf gehen wir heute tiefer ein. Ich habe hier versucht, mal drei reelle Beispiele, an die sich vielleicht der ein oder andere noch erinnert, der hier dabei ist. Zum einen ist es so gewesen, 1948 hat der Staat die Sparer über Nacht recht einfach enteignet, und zwar wurden damals aus 1000 Reichsmark 65 D-Mark. Bei dieser Währungsreform war aber das Besondere, dass man eben das Guthaben nicht mehr im selben Verhältnis wie die Schulden hatte. Das heißt, man hatte am Ende, wenn man 100.000 Euro Guthaben hatte, dann oder anders gesagt, wenn man 100.000 Guthaben, 100.000 Schulden hatte, waren es am Ende immer noch 100.000 Euro Schulden, aber nur noch 6.500 Guthaben. Das heißt, euer Guthaben war im Verhältnis kleiner als die Schulden und danach war es eben für viele Menschen problematisch, über die Runden zu kommen. Wir hatten aber ein weiteres Beispiel in der Geschichte, und zwar, dass sozusagen die Schulden nicht nur beibehalten wurden, sondern dass auch im Nachgang später ein Lastenausgleich durchgesetzt wurde, der dann diejenigen, die noch Guthaben übrig hatten, auf einem anderen Weg enteignet hat. Da kommen wir gleich zu. Und dann haben wir noch 2002, wir erinnern uns alle, bei der Euro-Einführung seit heute fast 70% Kaufkraftverlust. Das heißt, von Währungsreform zu Währungsreform verlieren die Menschen auf einem stillen Wege der Enteignung, ob sie es wollen oder nicht, Kaufkraft, wenn sie ihr Geld in Fiat-Währungen sparen. Erstmal, ja, bitte gerne.
Ganz kurz hier eingreifen darf, weil ich mich noch sehr lebhaft erinnere, wie das damals gelaufen ist. Für Leute, die jetzt etwas jünger sind, die werden das nicht mehr so sehr in Gedanken haben. Aber ich weiß noch ganz genau, dass die Dinge, und das können die Zuschauer gerne mal bestätigen hier in den Chat, die damals eine D-Mark gekostet haben, nachdem wir den Wechsel hatten von D-Mark in Euro, plötzlich einen Euro gekostet haben. Ja. Wir hatten also eine Situation, dass nicht nur jetzt die Inflationierung den Wert des Euros genommen hat, sondern alleine schon durch den Währungswechsel unglaublich viel Kaufkraft verloren gegangen ist.
Diese Gefahr, Philipp, die sehen wir bei Fiat-Währung immer wieder. Und zwar für die Zuschauer, entweder haben wir das Problem, dass es zu Währungsreformen kommt und auf diesem Weg Schuldenschnitte passieren, oder es kommt zu inflationären, hyperinflationären Tendenzen, was natürlich das Worst-Case-Szenario ist. Im Jahr 1923 wurde die Reichsmark zu Konfetti.
Die Inflation galoppiert. Im September 1923 liegt der Dollarkurs bei 50 Millionen Mark. Im November auf dem Höhepunkt bei 420 Milliarden. Wer überhaupt noch Arbeit hat, bekommt täglich, meist mittags, seinen Lohn und eilt sofort zum Einkauf. Der Tageslohn reicht heute für ein paar Würstchen, morgen nur noch für ein einziges. Das Brot kostet 260 Milliarden und für ein Pfund Fleisch muss ein Arbeiter seinen gesamten Tageslohn hinlegen. 3,2 Billionen Mark. Die Preise klettern stündlich. Immer neue, größere Mengen von Banknoten müssen gedruckt werden. In Körben, später nur noch auf Wagen, wird es befördert.
Die Materie, das Geld tobten. Das Geld tobte, als ob es sich selbstständig gemacht hätte. Das Geld wurde gespien aus Maschinen zu Lawinen aus Papier.
Die Ausgabe der Rentenmark am 15. November 1923 versucht, die Wende herbeizuführen. Eine Rentenmark entspricht einer Goldmark oder einer Billion Papiermark.
Das sind natürlich dystopische Bilder, Philipp. Denkst du, die Menschen lernen aus dieser Geschichte? Ich meine, wir haben es ja in unserem Kulturkreis hier in Deutschland vor knapp 100 Jahren erlebt. Ist sowas nochmal möglich? Und glaubst du, die Menschen lernen aus dieser Erfahrung? Was ist deine Meinung dazu?
Ich erinnere mich aber noch sehr genau an ein Bild, das mir mein Großvater, der ist vor einigen Jahren gestorben, aber das er mir damals gegeben hat, als ganz junger Bub. Das war ein Mädel. Das ist spärlich bekleidet gewesen. Das hatte sich Schuhe selber gewickelt und die hatte eine Schubkarre. Und diese Schubkarre war voll mit Geldbündeln, also Milliarden über Milliarden. Und die haben das genutzt, um zu heizen, weil das Brennholz, das sie damit hätten kaufen können, damals teurer war, als direkt das Holz, als direkt das Geld zu verbrennen. Und deswegen, niemand kann sich das mehr vorstellen. Ich würde mal sagen, wenn du mich fragst, lernen die Leute etwas? Vielleicht die Leute, die heute dabei sind, weil die zeigen ja schon, dass sie sich damit beschäftigen. Da ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil die zeigen ja, ja, es interessiert mich, aber die Masse der Menschen, ich glaube, die Masse wird da ins offene Messer reinlaufen.
Ja, hallo, Ernst Wolf hier mit einer ganz wichtigen Meldung. Am 29. Oktober um 19 Uhr wird Dominik Kettner ein weiteres Webinar veranstalten. Ich selbst werde mit einem Gastbeitrag dabei sein und über den Digitalpakt und Zukunftspakt der Vereinten Nationen sprechen und über das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten im Finanzsystem droht. Also am 29. Oktober um 19 Uhr abends. Ich hoffe, wir sehen uns.
Starten wir gleich mal ins nächste Kapitel und zwar, warum wird überhaupt enteignet? Also zunächst muss man erstmal verstehen, was ist an unserem Geldsystem falsch konstruiert, damit man auch versteht, wieso die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und hierzu habe ich wieder ein kleines Video mitgebracht. Das möchte ich euch, während die Umfrage läuft, mal einschieben.
Wenn man das Geldsystem verstehen würde, wäre man entsetzt. Alles Geld, das in Umlauf kommt, ist Schulden. Es wird geliehen. Also, Regierungen leihen Geld von den Banken, legen es in Zentralbanken an und verleihen es an andere Banken. Sie vergeben Kredite und innerhalb dieses Prozesses wird neues Geld geschaffen. Sie verleihen Geld mit Zinsen, sodass Geld aus dem Nichts entsteht. Und Zinsen werden darauf berechnet. Banken wollen nicht, dass sie ihren Kredit zurückzahlen, weil sie vom Zinsen der Kredite profitieren, nicht von der Rückzahlung der Kredite. Deshalb verleihen sie so gern an die Regierung, weil sie nicht erwarten, dass diese Kredite zurückgezahlt werden. Dieses System funktioniert langfristig nicht. Deshalb erlebt jedes Imperium einen finanziellen Zusammenbruch.
Würdest du das, was dieser Herr hier sagt, unterschreiben?
Nun, deine erste Frage, wie schafft man das, indem man den Fokus auf Konsum legt, auf Materialismus, auf fokussiert dich nur aufs Hier und Jetzt? Und wenn wir uns das Ganze geschichtlich anschauen, eines, nicht nur eines, sondern das größte Weltreich, das Römische Reich, das ist etwas, was ich geschichtlich sehr genau studiert habe. Die hatten ja damals die Beimischung von Silber. immer geringer gemacht, auf jede Münze immer geringer, somit haben sie quasi inflationiert, sie haben den Wert, also echten Geldes, Silber, echtes Geld, immer geringer gemacht auf die Münzen, die Ausgabe des Tauschmittels, und die Leute haben es auch nicht gemerkt, bis dann das gesamte Reich zusammengebrochen ist, unter der Schuldenlast damals, es gab unterschiedlichste Gründe, aber auch hier, ich glaube nicht, dass es jemals bei irgendetwas einen Großteil der Gesellschaft gab, wo man gesagt hat, die sind alle erwacht, die haben es alle begriffen. Das gibt es einfach nicht. Es gibt einige wenige, die schaffen es. Deswegen ist auch in den Krisenzeiten so, dass der dann Unternehmertum hat, der sich gut abgesichert hat, der schafft es dann gerade aus den Ruinen, um es jetzt nicht zu tragisch darzustellen, aber aus der Zerstörung heraus wieder sehr groß zu werden, weil halt sich die richtigen Leute für die richtigen Dinge interessieren in diesen Zeiten, und der Rest, der sitzt halt vorm Fernsehen bei RTL 2 Love Island.
Seit 1950, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, hat man immer und immer und immer mehr Schulden gemacht. Deutschland hat seit Gründung mittlerweile 2,6 Billionen Schulden angehäuft, und das Schlimme dabei ist, dass diese Entwicklung immer schneller geht, wenn man sich das anschaut. Mit jeder Krise werden mehr Schulden gemacht. Jetzt ist die Problematik dabei, Philipp, dass dieses System natürlich irgendwann an einen gewissen Break-Even-Point kommt, an dem das nicht mehr tragbar ist. Ja? Das heißt, wir haben ja eigentlich nur wenige Optionen, aus diesem Szenario rauszukommen. Wie schnell erwartest du das dann auf Ebene des Euros, des Dollars, dass dieses System sein Ende findet? Oder glaubst du, die Regierenden werden kreativ mitkriegen, mit anderen Wegen? Wir sehen es ja letzten Endes schon, aber die Frage gerne mal an dich.
Wenn ich mir die rapide Staatsverschuldung der USA anschaue, in so einem Ausmaß hatten wir das in der Geschichte der Menschheit noch nicht mal ansatzweise. Also alle Mainstream-Medien sind jetzt, wenn man so möchte, Crash-Propheten, weil die sehen schon das Brennen in der Ferne, dass die USA die Zinsen der eigenen Staatsverschuldung irgendwann nicht mal mehr decken kann. Also nicht mal mehr die Zinsen bezahlen von diesem Mount Everest der Schulden. Und wenn du mich jetzt fragst, wann kommt das? Ich kann es dir nicht sagen, ja, weil du sagst es ja selber, die können immer weiter drucken. Aber dieser Berg wird irgendwann unter sich kollabieren. Das ist keine Frage des Ob, da widerspricht auch keiner mehr, sondern nur noch eine Frage des Wann.
Ja, wir sehen es ja auch hier an den steigenden Staatsschulden, Philipp. Was viele nicht auf dem Schirm haben, es werden auch Zinsen für die Schulden fällig.
Ja? Richtig.
Und die Zinsen der Schulden, selbst in den USA, sind ja schon das Problem, dass man da schon kaum mehr die Leistung für aufbringen kann. Mhm. Für dieses Jahr plant die Bundesregierung Ausgaben von fast 37 Milliarden, und das nur für Zinsen. Hier sehen wir einmal einen spannenden Chart, und zwar die Gesamtverschuldung im Prozent vom BIP. Und wenn wir sehen, dass die Schulden steigen, dann steigen auch die Zinsausgaben, und genau dieses Problem sorgt dafür, dass man aus dieser Spirale so schwer rauskommt. Deswegen habe ich mal versucht, mit diesen zwei Eisbergen darzustellen, wo eigentlich der Unterschied zwischen echten und versteckten Staatsschulden oder expliziten und impliziten Staatsschulden ist. Wir haben einmal oben diese Spitze, wir haben aber unten drunter einen viel größeren Teil, die sogenannten impliziten Staatsschulden, und viele wissen einfach nicht und haben das auch nie irgendwo erfahren, dass man natürlich auch mit den Folgen und Taten und Handlungen, die wir derzeit in unserer Generation ausüben, die zukünftigen Generationen finanziell massiv belasten. Und diese impliziten Staatsschulden, wenn man die mit betrachtet, kommen mittlerweile auf einen Berg von 17,3 Billionen im Prozent. Des Bruttoinlandprodukts sind wir hier bei 447. Das heißt, es ist eine unglaublich große Zahl, die sich hier auftut. Und die schockierende Wahrheit, Deutschland türmt immer größere Berge auf mit jedem Krieg, mit jedem, den wir helfen und mit jedem, den wir auch in diesem Land durchfüttern, Philipp. Was ich besonders alarmierend finde, ist natürlich, du machst ja auch viele Menschen darauf aufmerksam, dass gerade hier die Rentner, die Menschen, die das Land aufgebaut haben, auf der Strecke bleiben. Mhm. Wie siehst du diese Entwicklung?
Deutschland ist immer Nummer eins, wenn es darum geht, anderen zu geben, und hält sich komplett zurück, wenn es darum geht, zu nehmen. Außer bei den eigenen Bürgern, da hält man sich überhaupt nicht zurück. Und ja, was halte ich davon? It's a one-way road. Ja? Das ist eine Einbahnstraße, in die das reingeht. Und irgendwann geht es nicht mehr weiter.
Markus Krall, der hier auch schon zu Gast war, der sagt, die echte Staatsquote liegt eigentlich höher als das, was man uns glaubhaft machen möchte. Also die Staatsquote beschreibt ja, wie viel Wohlstand von unserem Staat verschlungen wird. Und im Jahr 1880 waren wir noch bei 11,3% vom BIP. Heute sind wir fast bei 50%. Und unsere Freiheit schwindet mit jedem Prozentpunkt mehr Staatsquote. Helmut Kohl hat einmal gesagt, bei einer Staatsquote von 50% beginnt der Sozialismus. Jetzt hatten wir 2020 sogar diese 50,5, sind jetzt wieder leicht runtergefallen. Wie nimmst du das wahr? Also wir leben ja in einem Staat, in dem man auch vor einem starken Staat mittlerweile fast Angst haben muss. Also zumindest, wenn man sich mal anschaut, wie sie mit dir umgegangen sind, wie sie euch versucht haben zu canceln, wie sie euch versucht haben, mit Medien niederzuknüppeln. Ja?
Schau mal, ich denke, wir sind da, ich will nicht sagen glimpflich davon gekommen, weil wir haben uns einfach anders positionieren können. Wir sind selber sehr groß. Unsere Reichweite ist teilweise größer als die der meisten Schmierblätter. Und wir konnten es einfach darlegen und die Leute haben dann selber eine Entscheidung getroffen. Das ist eigentlich das, was man einen demokratischen Diskurs nennt. Aber dieser demokratische Diskurs wird ja immer mehr ausgehebelt. Wir sehen das jetzt ganz dramatisch in Großbritannien, wo über 2000 Leute ins Gefängnis gesteckt werden. zwei bis zweieinhalb Jahre, weil sie sich kritisch dem Staat gegenüber geäußert haben. Und das sind, wir wissen ja, wir sind eine Europäische Union, deswegen gleicht sich das immer mehr an. Deswegen, ich würde nicht sagen, es ist fast bedrohlich, das ist definitiv bedrohlich. Umso wichtiger, dass sich Leute hinstellen und den Mund aufmachen. Denn wenn es keiner mehr macht, dann hat die Gegenseite genau das erreicht, was sie wollte, dass alle schweigen und stillschweigend das akzeptieren, was kommt.
Ja, es gab gerade eine spannende Panel-Diskussion, hat auch Roland Tichy von Tichys Einblick seine Einblicke geteilt und ich finde, er hat es sehr treffend formuliert, deswegen möchte ich euch auch diesen Videoausschnitt einmal hier vorspielen. Danke, Philipp.
Wir sind ja beim Übergang und das ist für alle Anleger wichtig, wir sind im Übergang von einer gerade noch Marktwirtschaft in ein staatliches Planwirtschaftssystem. Ich glaube, das ist den Leuten nicht klar. Robert Habeck sagt ja ganz klar, das erklärt er ja auch, die Bundesregierung gibt vor, was produziert wird und Kapitalismus ist dann, wenn sie es dann produzieren, was dir angeschafft wird. Das nennt man Planwirtschaft. Ja? Also es ist ein System, das sich mittlerweile tief abgesichert hat, weil es natürlich aus Brüssel mit ESG kommt, also mit Vorschriften, was du wie produzieren darfst. Das heißt, die Möglichkeit für Innovation, für unternehmerisches Handeln werden immer mehr eingeschränkt. Das ist fast noch schlimmer als höhere Steuern. Bei höheren Steuern, so schlimm sie sind, kann man sagen, bleibt da noch was über und wenn es wächst, ist es okay. Nein, hier wird die Wirtschaft in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Und zwar massiv eingeschränkt. Und das ist auch der Grund, warum die Kohle dann am Ende nicht langt. Weil in einer Planwirtschaft musst du natürlich den Produzenten subventionieren, weil er produziert die Unwirtschaft.
Das ist schlimm, ja. Und der Staat lenkt immer mehr in diese Richtung. Können wir dagegen was tun? Was sagst du? Du hast ja gerade gesagt, es braucht Menschen, die den Mund aufmachen. Wie konnte man sich denn in der Vergangenheit aus solchen Systemen befreien?
Wenn die Bevölkerung zusammenhalten würde, wenn sie sich nicht in der Masse machtlos fühlen würde, dann wäre der Spuk morgen zu Ende. Ja, das ist ja, wie Henry Ford das auch schon gesagt hat und andere, du sagtest vorher, wenn die Leute das Geldsystem verstehen würden, hätten wir morgen eine Revolution. Revolution bedeutet ja, dass die Leute auf die Straße gehen, dass sie was machen, dass sie sich stark fühlen, stark genug gegen das System anzugehen. Aber ich glaube, viele Leute fühlen sich nicht mehr stark genug. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie das in der Masse nicht machen werden, ich denke, in Deutschland kann man davon ausgehen, weil wir eben ganz ehrlich, Sesselfurzer sind. Wenn wir das mal vergleichen, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, da brennen die Straßen. Bei uns heißt Gertrude, zieh die Vorhänge zu. Ja. Aber wichtig ist für mich auch, deswegen sitze ich auch heute hier, ich sage mit Überzeugung, das Individuum muss etwas machen. Sichert euch selber ab, Leute. Wenn es die anderen nicht wollen, dann ist es denen ihr Problem. Aber das nicht, muss nicht mein Schicksal sein.
Ja. Ja, wir müssen uns nochmal anschauen, mit welcher Dekadenz, du hast vorhin vom alten Rom gesprochen. Man liest ja auch von der spätrömischen Dekadenz. Wenn ich jetzt hier sage, dass eine Außenministerin auf Steuerkosten 137.000 Euro Steuergeld für Make-up und ihre Frisur ausgibt, dass wir Rekorderhöhungen für die Bundespräsidenten, Kanzler und unsere Diäten der Politiker haben und dass die Politiker während der Fußball-EM eine 500.000 Euro für die privaten Maschinen ausgeben, während Rentner im Müll wühlen, dann ist das doch an Dekadenz nicht mehr zu übertreffen, oder? Ich habe hier mal exemplarisch auch die Gehälter unserer aktuellen, meiner Meinung nach überbezahlten Politiker, wenn aber auch das noch lange nicht die Spitze des Eisbergs ist, du hast vorhin gesagt. mitgebracht.
Die ganze Lobbygruppe, die sich nochmal um, und das sind, ihr müsst euch vorstellen, die Lobbygruppe, die sich um diese Leute herum befindet, das sind Hunderte von Menschen, die verdienen noch weitaus mehr. Das heißt, weil die Regierung und ihre Hanseln, die sie da rumrennen haben, teilweise so wenig wissen, müssen sie sich Wissen von außen einholen. Sie müssen sich also beraten lassen. Dann haben die riesige Beratungsstäbe. Und diese Berater verdienen noch mal deutlich mehr als unsere Minister. Das heißt also, so ein Berater kann ohne Probleme 4, 5, 600.000 Euro verdienen. Ja? Und da haben die, und das wird ja alles am Ende des Tages, wir sind alle immer nur fokussiert auf die paar Minister, die paar Galionsfiguren, die da rummachen, aber da ist noch viel mehr und die Verschwendung ist somit noch viel größer.